Thüringer Journalistenrunde mit einem. Ich kann es ja auch nicht ändern. Man müsste eigentlich eine Riesenrunde machen und alles lesen, was dazu geschrieben wurde zu dieser Sache, zu dieser Thüringen-Krise. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel zur Regierungskrise 2020. Extra 3 widmet also fast eine Viertelstunde im Hauptprogramm diesem kleinen Bundesland. Und Tom Strohschneider schreibt, die Thüringen-Krise ist zwar ein ziemlich übersichtlicher Vorgang, ziemlich übersichtlich, und doch ein großer Moment der Kenntlichkeit. Nicht nur, dass sich politische Charaktere schärfen sehen lassen, nicht nur, dass man erfährt, was Glaubwürdigkeit wirklich bedeutet in einer solchen Lage. Hinter dem oft von medialer Aufregung begleiteten Hin und Her werden längere Linien sichtbar, die weit über diesen Erfurter Winter hinausweisen. Ein Versuch, etwas Ordnung ins Bild zu bringen, und dann zitiert er alles, was er gelesen hat und so weiter. Erfurter Winter, da dachte ich so, also meine Güte, es ist vom Fiasko von Erfurt, hat Christian Lindner gesagt. Thüringen bedroht die Pläne Merkels für Europa, schreibt die Welt. Und ach, jetzt frage ich mal Martin Debes. Martin, wie geht's dir?
Sehr gut.
Das ist ja für einen Journalisten eigentlich eine tolle Zeit, wenn so viel Aufregung da ist. Aber kannst du dich in deiner Karriere, du schreibst schon viele, viele Jahre über Thüringen, dass dir der Aufmerksamkeitsmarathon, also das heißt die Aufmerksamkeitsspanne für Thüringen, so lange anhielt? Ich kann mich nicht erinnern, ich bin noch sehr jung, gut, aber war es schon so lange, dass wir drin waren, ganz oben in den Schlagzeilen?
Ich bin ja auch noch schrecklich jung, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass es also nach dem Skiunfall von Dieter Althaus, wir mehrere Monate und dann auch noch nach der Landtagswahl, dann nochmal auch für mehrere Wochen oder auch Monate in so einer ähnlichen Situation standen, wobei das mehr so ein Neugierinteresse war. Es war mehr so, was passiert da eigentlich in diesem kleinen Thüringen? Da gab es auch menschliche Tragödien, die stattgefunden haben, und da hat eine Partei, die lange regiert hat, ihre Macht fast verloren 2009, und es gab zumal die ersten Verhandlungen tatsächlich über eine rot-rot-grüne Landesregierung. Das alles wurde mit Neugier betrachtet, aber es hatte nicht diese, und jetzt kommt auch der Herr Strohschneider ins Spiel, diese Auswirkungen für den Bund. Das sieht man ja allein schon deswegen, dass eine leibhaftige Bundesvorsitzende der CDU, die wahrscheinlich sowieso diesen Schritt irgendwann gegangen wäre, ihn auf einmal sehr schnell ging und ihren Rückzug ankündigte, womit sozusagen viel zu früh aus Sicht der CDU diese Kanzlerdebatte jetzt relativ ungeordnet losläuft, und man weiß jetzt gar nicht, ob sie noch irgendwie in den Griff kriegen oder ob sie das jetzt wieder machen müssen wie die SPD oder die damals schon vor einem guten Jahr mit dem Bundesvorsitz, dass man das irgendwie dann quasi die Basis entscheiden lässt, mit allen aber auch vor allen Dingen Nachteilen.
Und dass dieses Beben von Erfurt, das wird ja dann immer, wenn von Erfurt oder von Thüringen gesprochen wird, dann ist ja allen klar im Politikbetrieb, auch im Medienbetrieb, was gemeint ist. Thüringen hatte Auswirkungen auf Hamburg, also auf die Wahl.
Also ich halte die nicht für sonderlich groß, ehrlich gesagt. Also es gibt so ein paar Analysen, die darauf hinweisen, dass natürlich das eine Rolle gespielt hat. Ich denke, Hanau hat auch eine große Rolle gespielt, gerade was das AfD-Ergebnis betrifft. Sie sind ja jetzt nur in der Bürgerschaft weiterhin vertreten, aber sie stagnieren auf niedrigem Niveau oder haben sogar noch ein paar Stimmen verloren. Ich glaube, so durch die höhere Wahlbeteiligung haben sie ungefähr ähnliche Stimmenanzahl wie beim letzten Mal. Ist für sie aber dann ein Misserfolg damit, weil sie ja daran gewöhnt sind, dass sie eigentlich immer wachsen. Das ist auch ihr Prinzip, immer zu wachsen. Das ist das, was sie zusammenhält. Das ist ein sehr heterogener Haufen. Von daher muss man beobachten, wie jetzt Hamburg, was nicht ja ein Stadtstaat, haben sie es immer schwer gehabt, was das für Auswirkungen auf die Bundes-AfD haben wird. Aber ich glaube, die Thüringer Situation hat der CDU sicher nicht genutzt in Hamburg, aber die war vorher schon in einer beschissenen Lage. Ähnlich, würde man sagen, ähnlich wie in Thüringen, weil sie hat sie stand sozusagen, musste einem Duell zuschauen zwischen zwei anderen, ne? Zwischen zwei Parteien, den Grünen und der SPD in dem Fall. Hier war es die Linke und die AfD, und die sind dann auch dort zerrieben worden, genauso wie sie vorher in Thüringen zerrieben worden sind, nur dass es sie noch heftiger sie erwischt hat.
Mike Moring und die CDU werden wir dann auch nochmal besprechen, nochmal um das zu ordnen. Am 27. Oktober letzten Jahres war die Landtagswahl. Jetzt am 5. Februar war die Ministerpräsidentenwahl. Mir kommt das so vor, als ob das die Wahl schon ewig her war und als ob wir über das Thema schon ewig reden. Wir haben kurz nach der MP-Wahl miteinander gesprochen und ich habe dich gefragt, dass du mal ins Studio kommen kannst, und dann ging es aber jetzt erst heute, und ich dachte, na, bis dahin, da ist doch auch verzogen, da können wir ganz in aller Ruhe drüber reden, aber es ist alles noch sehr aktuell und es ist noch sehr präsent. Wollen wir mal versuchen zu ordnen, was da eigentlich passiert ist. Die AfD wird ja jetzt klar gesagt, es ist die Demokratiezerstörungstruppe. Die nehmen die parlamentarische Demokratie nicht ernst. Arroganz. Man könnte aber auch sagen, die haben ja richtig clever gespielt, die haben das gut eingefädelt und die haben die Arroganz, die Schwäche, die Überheblichkeit und die Machtbesessenheit anderer ausgenutzt und haben sie ausgespielt. Ist das nicht auch Spiel von Politik? Ist das nicht legitim, was die AfD gemacht hat? Oder zerstört
also das tatsächlich das Parlament? Es ist legal, was die AfD gemacht hat. Ich halte es nicht für legitim, weil das ist ja unter Vorspiegelung falscher Tatsache, ist eine Täuschung gewesen. Und zwar nicht so eine politische Taktik, die man mal machen kann und wo man mal nicht ganz mit offenen Karten spielt. Das gehört auch zur Politik, also zu dem Teil von Politik dazu, wo es um Strategie und Taktik geht. Sondern hier ist ein ganz klares, fieses, muss ich sagen, auch demokratieverachtendes Täuschungsmanöver durchgezogen worden mit großer Disziplin dann im Endeffekt. Die hatten auch ein bisschen Glück, weil sie haben ja verzweifelten Kandidaten gesucht und dann hat sich dieser Bürgermeister dann doch noch gefunden in letzter Sekunde und der hat das Spiel ja auch mitgemacht. Also wenn der gesagt hätte in dieser letzten Sitzung vor dem dritten Wahlgang, ich mache das nicht mit, dann hätte die AfD das auch nicht machen können, weil nämlich der Bürgermeister danach gesagt hätte, da bin ich auch ausgetrickst worden, da hätte die AfD dann doppelt doof dagestanden oder hätte sie wirklich doof dagestanden, ihren einzigen Kandidaten so zu verbrennen. Insofern hat sie auch ein bisschen Glück gehabt, aber sie hat das diszipliniert durchgezogen, aber es war auf jeden Fall, das Wort demokratieverachtend ist angebracht. Ich glaube trotzdem, ich habe ja schon mehrfach geschrieben und wahrscheinlich auch hier schon oft gesagt, weil ich immer meine Dinge, alles wiederhole, was ich immer so sage, pflege, habe es auch so meine Schallplatten, dass die AfD natürlich eine Rolle spielt und diese Rolle nicht nur, wenn man es rein analytisch betrachtet, dann ist es so eine Art Lackmustest für dieses System, wie sie es jetzt bezeichnen, für diese Art, für diese Gemeinschaft, für diese Gesellschaft, für diese Demokratie, weil sie zeigt, wo die Bruchlinien liegen in dieser Gesellschaft. Sie zeigt sie in den Milieus, wo sie liegen, in den Schichten der Gesellschaft, aber auch in den Regionen, also Ost und West. Ich meine, im Prinzip hat die AfD, das ist jetzt überhaupt keine originelle These, ja die Rolle der PDS von den 90er Jahren übernommen. Sie hat gezeigt, dass die Wiedervereinigung eben nicht so funktioniert, wie das alle Sonntagsreden immer noch bis vor 5 Jahren beschrieben wurde. Man muss sich ja nur vergleichen, die Reden, die vor 5 Jahren gehalten wurden über Wiedervereinigung und über die friedliche Revolution und die, die dieses Jahr gehalten werden und die letztes Jahr gehalten wurden über 89, da ist ein ganz anderer Ton drin. Da sagen die westdeutschen Politiker, ja, wir müssen die Biografien achten, wir müssen mehr zuhören, wir haben auch viele Fehler gemacht, da ist auch viel schiefgelaufen und so weiter und so fort. Das ist alles vor ein paar Jahren noch nicht gesagt worden. Oder jedenfalls dann immer nur so im Nebensatz und nebenbei, weil die waren ja brav, die haben ja sich irgendwie verhalten, die haben sich eingelebt und integriert und jetzt stellt man fest, hier ist noch ein großer Teil der Bevölkerung, die auch mit ihrem Wahlergebnis etwas artikuliert und das ist nicht nur, und das mache ich mir wieder wahrscheinlich auf der linken Seite ein paar Feinde, ist falsche Wort, aber ein paar Kritiker führe ich mir wieder zu sagen, es ist eben nicht nur Fremden, es zeigt eben nicht nur, dass es, was auch stimmt, dass sozusagen im Osten mehr Fremdenfeind, darf man ja nicht mehr sagen, sollte man auch nicht mehr sagen, mehr Rassismus existiert und mehr dumpfes nationalistisches Denken, undemokratisches Denken, sondern dass es eben auch sehr viele Verletzungen gibt, sehr viel Zorn und Wut gibt, sehr viele Sorgen und Ängste gibt, die teilweise, wie viele Ängste ja eben, nur irrational sind, aber trotzdem einen Kern haben, aus dem er entstanden ist. Und dieser Kern, der ist entstanden nicht durch die AfD. Der ist vorher entstanden.
Das heißt, natürlich dumpfes, nationalistisches, rassistisches Denken, ein bisschen ostbräsige Dumpfbackigkeit ist das eine. Das sind ja die Leute, die dann auch Protest möglicherweise PDS gewählt haben, dann Linke.
Oder nicht.
Oder auch nicht.
Oder NPD.
NPD. Und hinzu kommt aber, das beschreibst du, auch einen Zorn, eine Unzufriedenheit. Und das ist ja die Ursache tatsächlich nicht die AfD, sondern das sind die Auswirkungen dieser Transformationsprozesse nach 30 Jahren immer noch.
Ich denke auch das Trauma, alles verloren zu haben. Es gibt eine ganze Generation.
Du sprichst wirklich von einem Trauma.
Es gibt eine Generation, also das ist damals ja schon beschrieben worden von Marx und anderen. Das ist also sozusagen, also aus ganz, das hat ja mehrere Facetten. Also ich will jetzt auch gar nicht so pseudopsychologisieren, aber dieses Trauma, etwas verloren zu haben, und zwar nicht unbedingt Wohlstand, man hat ja Wohlstand gewonnen, sondern man hat was verloren, wie ein Lebensinhalt, ein Status vor allen Dingen. Eine ganze Generation hat den Job verloren.
Job und damit Status und gesellschaftliche Einbettung hat man.
Ja, und wenn man einen Job dann wieder gefunden hat, dann 3 Preisklassen tiefer und natürlich mit einem Westchef möglicherweise, der einem gesagt hat, man hat alles falsch gemacht in seinem Leben. Also ich will das jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht uns hier zu kollektiven Opfern machen. Ich zum Beispiel persönlich persönlich war 18 zur Wende. Ich bin Wendegewinnler. Es gibt auch auch meine Eltern, sage ich das mal so sagen darf. Meine Mutter hat jetzt hier als Ärztin selbstständig gemacht. Mein Vater hat dann sozusagen einen neuen Job genommen, der sozusagen ihn mehr befriedigt hat. Also es ist durchaus so, dass es auch viele Leute so große Chancen gab und dass man natürlich, und das ist ja immer so, dass man, wenn man das sagt, dass es viele Verlierer gab, wenn man sagt, dass diesen Statusverluste gab, wenn man sagt, dass da vielen Leuten übel mitgespielt wurde, heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass nicht unfassbar viel auch geschenkt wurde oder erkämpft wurde damals, dass man also nicht nur monetär natürlich viel, sondern dass man auch diese Grundfreiheiten, für die man wirklich ja auch gestritten hat und die man auch vermisst hat in der DDR. Mhm. Und ich meine zuallererst Meinungsfreiheit und dann natürlich auch Reisefreiheit, dass das sozusagen deswegen ja nicht weggedacht wird. Ja, selbst wenn man das eine sagt, muss das andere ja nicht automatisch dann negiert werden. Und das ist auch eine Debatte, die so geführt wird nach dem Motto, ihr seid nicht dankbar, ihr seid doch jetzt frei, was wollt ihr eigentlich? Mhm.
Ja. Diese gefühlte Demütigung, diese Unmündigkeit, diese Verlust des Amputiertseins, dass irgendwas weg ist, wird ja auch weitergegeben, ne? In den, in so einem Lebensgefühl in den Generationen.
Das merkt man in Umfragen. Die Jungen denken genauso wie ihre Eltern oder in großen Teilen.
Das heißt, das ist noch da. Hinzu kommt nochmal die Angst vor dem Kosmopolitischen, die Öffnung, die Globalisierung, was ja auch noch dazu kommt, und dieses Dominierte und diese Veränderung. Das ist so, habe ich das Gefühl, ein Gebräu, ein Gemisch, was sehr Spezielles. Nochmal zu der Frage, die Ursache ist ja nicht die AfD, das ist ja das Symptom.
Genau, also ich glaube, das ist einfach, wir sind alle verkorkst. Also und zwar, die Deutschen sind verkorkst durch das, was zwischen 33 und 45 passiert ist. Und dann sind wir DDR-Menschen, frühe DDR-Menschen und deren Nachkommen nochmal verkorkst mit dem, was in den 40 Jahren passiert ist und dann nochmals verkorkst, also wir sind also durch das, was nach 1990 passiert ist. Das ist ja oft jetzt nicht im Blick gekommen. Man hat sehr viel über die 40 Jahre gesprochen und nie über die 30 Jahre danach, was auch normal ist, weil wir waren ja in diesen 30 Jahren, also wir waren ja mittendrin noch. Und jetzt kann man ein bisschen Bilanz ziehen und kann sehen, was passiert ist eine Generation später. Das ist ja oft so, man braucht eine Generation, das war bei den 68ern ja auch so, um zu sehen, um auch eine Linie zu ziehen und auch vielleicht auch sich zu irgendwas zu verhalten. Und es ist kein Zufall, dass die AfD quasi eine Generation danach entstanden ist, einerseits und gleichzeitig aber auch zu einem Zeitpunkt sich radikalisiert hat in einer Art und Weise, betreffs quasi der Vergangenheitsbewältigung 45, als alle Zeitzeugen mehr oder weniger tot waren. Also ich glaube, das sind beides keine Zufälle. So, zum einen, dass wir sozusagen jetzt tatsächlich in der Historisierung des Holocaust uns befinden. Ich habe gestern völlig fassungslos bei Amazon Prime eine Serie gesehen. Hunters heißt die, ja, mit Al Pacino.
Die Nazi-Jäger.
Ja, das ist so ein bisschen Inglourious Basterds für Arme, finde ich. Also es ist gut gemacht, das ist ja logischerweise tolle Schauspieler, teilweise auch gutes Skript, finde ich. Also, aber ich muss sagen, ich meine, klar, ich kann mal sagen, gerade wir als Deutschen sollten uns nicht drüber aufregen, wenn irgendwo der Holocaust quasi für ein Skript instrumentalisiert wird. Aber ich habe auch mal Kritiken gelesen, habe festgestellt, dass die Deutschen verrissen haben und die Amerikaner es mehr oder weniger gelobt haben. Aber ich fand das ziemlich schräg und schrecklich teilweise. Aber vor allen Dingen, wenn man jetzt mal alle Emotionen und alle Geschmacklichkeiten und was auch immer da vorbei wegzieht, es wäre vor 20, 30 Jahren gar nicht möglich gewesen, sowas zu machen. Das heißt also, weil dann die Betroffenen gesagt hätten, ihr spinnt doch. Ja, und so ist es halt so, der Holocaust wird jetzt mittlerweile in dieser Singularität wird historisiert und in dieser Situation tritt die AfD mit diesem Programm auf, das ja nicht in ihrem Programm steht, sondern das ja in ihren Äußerungen ist, das in ihren Verlautbarungen, in ihren Chatrooms, auf ihren Parteitagen stattfindet.
Wir sind dreifach verkorkst. Das muss ich erstmal irgendwie runterschlucken. Also das macht uns ja zu dem, was wir sind. Das ist ja das, was man möglicherweise Mentalität, Erfahrung.
Wir sind immer Kultur, alle mal verkorkst als Menschen, grundsätzlich. Aber das ist sozusagen.
Das macht uns aus. Das ist das Zweifeln.
Kann man nicht ändern.
Das ist halt da.
Das gehört zu uns.
Ja, und dann nicht zu sagen, die haben uns so gemacht, sondern wir sind das und das auch anzunehmen und sagen, klar, wir sind ein bisschen verkorkste Ossis, da kommt noch das dazu. Und all das und das macht uns ja zu uns schrägen, liebenswerten Typen. Also jetzt.
Genau, also was weiß ich komme auch ein bisschen aus dem Wald, da sind halt die Wäldler, die sind auch ein bisschen komisch. Also so, also wir sind natürlich, wir müssen es auch annehmen, dass wir so sind. Aha. Ich finde, das ist ja so, einerseits müssen wir Respekt verlangen und sagen, wir sind so.
Wir müssen Respekt verlangen.
Wir müssen Respekt verlangen und einfordern.
Von wem?
Von den anderen.
Von den anderen,
Von wem auch immer. Ja. Also wir sagen, wir sind halt so und deswegen nimmt uns so an, wie wir sind, einerseits. Andererseits muss man sich auch kritisch betrachten, muss sagen, was an meinem Verkorkstsein ist tatsächlich etwas, was nicht zu respektieren ist von der anderen Seite. Also wenn man Respekt verlangt, muss man sich auch respektabel verhalten in gewisser Hinsicht, glaube ich.
Selbstkritisch und sich hinterfragen. Und
Richtig, und vor allen Dingen nicht lamoyant sein, weil diese Jammer-Ossi-Nummer, ich meine...
Erklär mal, was meinst du mit lamoyant?
Na ja, Mann. Und das ist dieses wir sind die Opfer. Und ich sag mal, das... ist immer die einfachste Variante. Die AfD macht die Opfernummer, Mike Moring macht jetzt die Opfernummer, die Ossis machen die Opfernummer. Also das ist immer ganz toll. Man setzt sich in die Ecke, es fühlt sich gut an. Und das ist auch, es gibt auch in Amerika die Debatte schon seit Ewigkeiten, Victimization, dass sozusagen teilweise die Schwarzen sozusagen sich in diese Opfernummer reinbegeben, um dann, das ist eine ganz schwierige Debatte, weil wir dann auch in diese Debatte, die ich vorhin hatte, kommen. Also wann ist man Opfer und wann macht man mit der Opferrolle irgendwas? Also da muss man sehr aufpassen. Ich will mich jetzt nicht auf dieses Glatteis zu sehr begeben. Aber ich glaube, dass dieser Teil auch in uns drinne steckt, dass wir viele Dinge aus einer gewissen Lamoyanz heraus betrachten. Das Jammer-Ossi ist ein böses Klischee, richtig? Aber es stimmt eben wie viele Klischees zu einem gewissen Teil. Und wenn wir also Respekt verlangen, dann müssen wir auch einen Rücken gerade machen. Müssen die Dinge, wo wir sagen, wo die Dinge benennen, in denen wir kollektiv als Kollektiv jetzt hier in Ostdeutschland auch Scheiße bauen, das auch benennen, aber andererseits aber auch in den Stellen, wo Probleme existieren, die für die wir nicht ursächlich sind und wo Dinge auch schiefgelaufen sind in der Vergangenheit, die jetzt zu diesen Problemen geführt haben, dass wir das dann auch selbstbewusst aussprechen, ohne dass man jetzt in so eine komische Ost-Identitätsnummer reingehen, die extremst abgrenzend ist. Das wäre auch Quatsch.
Du verlangst jetzt von mir, dass ich mich identifiziere als Ossi, aber bin ich ja nun, das ist ja immer die Frage, weil du Amerika ansprichst, da ist es ja klar, da gibt es die Identität, ich bin Amerikaner, und da gibt es aber noch eine politische Identität und noch eine kulturelle oder eine ethnische Identität.
Gibt's aber hier alles
das
auch.
Das ist irgendwie klarer getrennt, da kann ich, da sind die stolze Amerikaner und sagen, aber ich bin Hispano oder ich bin irgendeiner kulturellen Gruppe zugehörig.
Aber die USA ist ein Einwandererstaat gewesen. Von Anfang an immer. Die haben die Urbevölkerung ausgelöscht. Ausgelöscht.
Ich vergaß, ja.
Ach so. Ausgelöscht und haben sich quasi breit gemacht. Und das waren also in verschiedenen Wellen, ja, sozusagen. Und jetzt kommen halt die Latinos noch und die Asiaten, aber im Grunde genommen ist das also diese berühmte Mischung aus allem, und die haben dann sich ein Nationalbewusstsein zusammengebastelt, das auf der Verfassung beruht. Während in Deutschland, das sind wir also sagen, einer von diesen mittelalten Nationalstaaten, nicht von den alten, sondern wir sind ja eine verspätete Nation, wie es so schön heißt, aber bei uns hat man sich was zusammengebastelt, das nicht auf Verfassung und auf philosophischen Gedanken beruht, weil das ist das, was Amerika auf christlichen Werten, sondern wir haben etwas gebaut, was auf Blut und Boden begonnen hat. Wir haben natürlich haben wir die Dichter und Denker und wir haben all diese wunderbaren, tollen Grundlagen, aber im Grunde genommen ist das, was die AfD, worauf die AfD abhebt, worauf Björn Höcke abhebt, das ist das alte Blut- und Boden-Narrativ. Nicht, dass wir bilden eine Gemeinschaft dadurch, dass wir in einem Raum leben, sondern nur die, die schon immer hier gelebt haben, nur die, die das richtige Blut haben, nur die richtige Herkunft haben, die dürfen hier leben. Und das ist, glaube ich, das ist das, was versucht hat, diese Republik sich seit 70 Jahren zu emanzipieren. Ja? Und jetzt geht das sozusagen, versucht man das wieder zurückzudrehen. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche an der AfD. Jenseits dessen, dass sie auch natürlich gewisse Wirkung in der Gesellschaft entfaltet, die vielleicht ganz hilfreich sind, muss man wirklich sagen. Aber sie ist im Kern, ist dieses völkische Narrativ, was sozusagen immer, egal in der Menschheitsgeschichte, immer nur zu schrecklichen Gewalttaten geführt hat, bis zur Auslöschung von ganzen Völkern. Dass dieses Narrativ im Kern in Höckes Rhetorik steckt, auch wenn er das nicht wahrhaben will.
Der große Moment der Kenntlichkeit, der Kenntlichmachung, das hat ja Tom Strohschneider geschrieben, das ist Positive, was du jetzt auch versuchst rauszuziehen, dass mal irgendwie Dinge klar geworden sind.
Ich sage nicht positiv, es ist nur vielleicht sogar hilfreich, es ist lehrreich.
Ich sage mal nicht positiv, es ist lehrreich, hilfreich zu sagen, jetzt bekennen sich Leute und jetzt werden, weil die einen sagen, die Frontlinien werden klar, das klingt so nach Krieg oder nach Auseinandersetzungen, dann sagen, ja, die Masken sind gefallen und Menschen werden gezwungen, sich zu bekennen. Das geht ja bis ins Private, gehe ich auf die Kundgebung, mache ich das, reden wir drüber, und du so. Also es geht ins Persönliche, ins Private, aber auch im Großen ist ein Moment der Kenntlichkeit. Siehst du das auch so?
Also es hat sich die ganze Debatte komplett gedreht. Wir haben ja, wir sind jetzt wieder zurück. Erstmal ist wieder was passiert, was in den letzten 15 Jahren auch unter Angela Merkel, wobei ich sie jetzt gar nicht kritisieren möchte, sondern sie steht da auch für eine Epoche, nicht passiert ist mehr. Nämlich man diskutiert politisch auch hart miteinander. Man streitet miteinander, auch in der Familie, auch im Umfeld. Manchmal bis zu diesem Grad, dass man es dann irgendwann wieder sein lässt, was auch nicht gut ist, weil man es dann einfach ausblendet, weil man sagt, man redet lieber nicht mehr drüber, weil bevor man sozusagen dann im Streit oder komplett in Feindschaft auseinandergeht.
Kennst du solche Geschichten?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich will jetzt nicht drüber reden, das ist einfach zu privat, aber ich habe also auch da, sagt man so schon, Freunde verloren oder beziehungsweise mit Leuten keinen Kontakt mehr. Das hat nicht mit mir was zu tun, die haben das dann so entschieden. Es ist aber eben auch ein schwieriger Teil in dieser Debatte dabei, weil man gezwungen ist, Haltung zu beziehen. Und das ist ja das, was einem DDR-Bürger ein bisschen schwerfällt, finde ich. Also mir jedenfalls, weil das ja immer verlangt wurde. Es wurde immer verlangt, man musste sozusagen eine sozialistisch gefestigte Persönlichkeit sein und man müsste Haltung beziehen. Und der Oktoberclub hat gesungen, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Das ist ein schönes Lied, aber es ist sozusagen, da steckt das alles drin. Im Stalinismus
Moment, basiert aber auf dem Coal Miner, also amerikanischer Gewerkschaftskampf von Minenarbeitern.
Ich weiß, aber das war das, was sozusagen ich verbinde mit dem.
Es gibt musst ja ganz, mal bekennen, sag
du musst dich bekennen,
ja,
genau.
Ja, verstehe.
Genau, die haben von der Staatskanzlei dieses schöne Lied mit Rosa Luxemburg, gebe ich die Hand gespielt, ist auch mal zwischendurch von der SA gesungen worden, mit anderem Text. Also es gibt immer Lieder, die irgendwie verwendet werden. Für mich ist es abgespeichert für diese Art, wie wir Haltung zu beziehen hatten in der DDR.
Nochmal, weil wir gerade bei Gefühlen sind. Ganz kurzer Einschub. Ich habe bei den Demonstrationen, gab es ja diese Sprüche, alle zusammen gegen den Faschismus. Ich habe es nicht übers Lippen gebracht.
Es war wie früher am 1. Mai. Das können eigentlich nur die machen, die entweder noch so denken wie vor 89 oder die das nicht erlebt haben oder die Westdeutschen. Wer das kritisch betrachtet hat vor 89, der weiß, was damit gemeint ist. Der steht auch dahinter.
Inhaltlich.
Aber er kann es nicht mit skandieren, weil das ist so, also jedenfalls oder sehr schwer, weil es ist sozusagen, man wird dann in so eine, man fühlt sich dann eben so ein bisschen wie am 7. Oktober vor der Tribüne, wo man im FDJ-Hemd stehen musste, oder man fühlt sich wie am 1. Mai, wo man die rote Fahne halten musste.
Zwangskollektivierung, oder was ist das? Was ist das so?
Naja, also
sagen, das ist doch was ganz anderes, jetzt mach dich doch mal locker.
Aber es geht genau zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Also mit dieser Haltung, dass wir als Ostdeutsche, wir gehen ja auch ungern in Parteien, wir engagieren uns ungern in politischen Funktionen. Wir sind, also vom Ehrenamt her ist ja in Ostdeutschland genauso verbreitet wie in Westdeutschland ungefähr. Also dass man sich in irgendwelchen Vereinen engagiert und dass man sich in einen Rotary-Club geht oder in einen Fußballverein oder wo auch immer. Aber man geht sehr ungern in politische Organisationen. Man guckt lieber von der Seite und meckert. Ja, weil, und das hat damit zu tun, dass man einerseits in der DDR sehr viel zwangsdelegiert bekommen hat. Man durfte sich nicht einmischen, wurde nicht gefragt. Das war auch bequem in gewisser Hinsicht. Also man hat sich daran gewöhnt. Und zum Zweiten, wenn man reingegangen ist, musste man sich dann total anpassen. Und das ist sozusagen, und diese Abneigung gegenüber dem Anpassen steckt ja auch in dem AfD-Wahlergebnis mit drin, dass viele Leute da einfach auch sagen, ist ja wie früher, da kann man mal seine Meinung nicht mal sagen und so. Also das ist natürlich gefühlt, ist da eine Wahrheit drin? Faktisch ist das kompletter Unsinn, aber es ist sozusagen gefühlt, man denkt dann, das sind jetzt Worte schon verboten und wie geht's denn immer weiter, und dann kommt dann Björn Höcke mit dem Mehltau der politischen Korrektheit und dann sagt man, genau so ist es doch, ne? Man darf doch, es doch wie 89 oder wie vor 89. Und ich sag nochmal, das, was die AfD jetzt verursacht von einem, ist, dass man Haltung einnehmen muss. Und zwar, entweder ist man für das, was die AfD will, oder man ist eher dagegen. Man kann da sozusagen Graduierungen machen, man kann sagen, ich verstehe die Wähler, man kann sagen, ein paar Sachen sind ja gar nicht so falsch und irgendwie ist sie ja so ein bisschen wie die Retro-CDU von 1995 und hat sich radikalisiert. Ich habe das auch alles immer geschrieben. Ich merke das immer, wenn ich immer mit dem selber arbeite, um irgendwelche Kolumnen oder Kommentare zu schreiben, dass ich dann immer denke, und einerseits und andererseits. Weil man ja als Journalist, das ist ja der Ethos des Journalismus, dass man sagt, man hat Distanz zu den Dingen, man macht sich nicht gemein. Man hat eben zwar eine Haltung in der Kommentarlinie, aber man muss sozusagen alle neutral betrachten. Und das geht dann, wenn die sich an die Regeln halten, alle, dann muss man sich als Journalist auch an die Regeln halten. Und ich will mich auch weiterhin an die Regeln halten. Aber wenn ein Player dabei ist, der sowas macht wie am 5. Februar und danach sich hinstellt und sagt, die sind uns alle schön auf den Leim gegangen, die blöden Altparteien mit ihrer Lügenpresse. Weil wir sind doch, wenn also einer nicht mitspielt, wenn einer sich nicht in die Regeln hält, wenn einer sozusagen ständig foult, wenn einer alle anspuckt, alle anderen Spieler, dann wird er normalerweise vom Platz gestellt. Das geht hier nicht. Das könnte nur das Bundesverfassungsgericht machen. Und hinter diesem Spieler, der das macht, stehen ja auch ganz viele im Publikum. Deswegen muss man aufpassen. Das heißt also, man muss gucken, wie man damit umgeht. Aber man muss schon ganz klar sagen, wenn wir von wehrhafter Demokratie reden, und ich bin mittlerweile an diesem Punkt angelangt, das hat für mich auch länger gedauert, dass man die AfD zum Beispiel, lädt man sie in Talkshows ein, schreibt man ganz genau vor Wahlen über sie wie über andere Parteien. Ich finde nicht immer noch, ja, aber ich mache auch ein Komma und sage aber. Weil solange sich diese AfD so verhält teilweise, wie sie sich verhält, wenn sie Dinge sagt, wie sie Björn Höcke sagt, wie Alice Weidel sie sagen, wenn sie ein Klima schaffen, und das ist so, sie können sich da rausreden, wie sie wollen, in der solche Taten passieren, wie in Kassel, wie in Hanau, dann quasi der NSU in einem Tag, mehr oder weniger, 9 Tote. Wenn die so ein Klima schaffen, in dem sowas passiert, auch wenn man nicht die direkte Verhandlungslinie von Hanau zu Björn Höcke ziehen sollte, nicht eine direkte, aber eine indirekte, so lange muss man auch sagen, muss man immer überlegen, wie man mit solchen Leuten tatsächlich auch als Journalist umgeht. Und ich bin hier beim Verlag angestellt, der ist privat. Ich habe keinen öffentlich-rechtlichen Staatsvertrag, das öffentlich-rechtliche Rundfunk gilt nicht für mich und auch nicht für Bürgerradios. Und ich muss dann irgendwann auch mal, ich bin auch mittlerweile zum Punkt gelangt, wo ich mir sage, ja, wir werden über die AfD weiter berichten, wir werden uns um möglichst neutralen Punkt bei der Berichterstattung, nicht bei der Kommentierung, bemühen, weil Kommentierung ist automatisch nicht neutral. Aber es wird dann auch Punkte geben, wo man sagt, mit Björn Höcke zum Beispiel müssen wir auch nicht mehr reden. Er will ja sowieso nicht uns reden, er macht es uns einfach in gewisser Hinsicht. Aber ich weiß nicht, selbst wenn er jetzt bereit wäre und sagt, er will sich mal erklären nach Hanau, bin ich mir nicht sicher, ob unsere Zeitung, ich rede nicht für unsere Zeitung, ich kann nicht für meine Zeitung reden, aber ich würde dann mich in diesem Team dafür einsetzen, dass wir das nicht tun. Mhm. Das soll das auf Facebook machen.
Spaltung der Gesellschaft, Polarisierung, die AfD beschreibt ja Bürgerkriegs oder will ja den Bürgerkrieg, ne? Das ist ja eigentlich das, was die AfD am Leben erhält. Das ist ja das Elixier eigentlich, genau diese Polarisierung. Ja. Und da fangen bei mir die Zweifel an, also wie ist denn mit diesem Phänomen umzugehen, also medial? Ausgrenzung, da gibt es ja die sagen, ähnlich wie du, manche noch härter, es muss eine klare Ausgrenzung geben.
Ich habe nur gesagt, eine Abgrenzung. Also Abgrenzung, das gut. Ist ja immer okay. Diese Abgrenzung, Ausgrenzung, Ächtung. Mhm. Ich habe nur gesagt, nein, wir müssen uns weiter über sie berichten. Ich habe nur gesagt, es gibt gewisse Spieler innerhalb der AfD, wie Björn Höcke. Und natürlich, es ist eben auch so, die Björn Höcke-Fraktion besteht aus 22 Leuten und da ist ein Abgeordneter, da ist Björn Höcke. Aber alle anderen laufen ihm hinterher. Und insofern kann man nicht zu stark differenzieren zwischen Björn Höcke und der AfD. Aber man muss es trotzdem tun, weil man ja als Journalist und als Medium eine Informationspflicht hat nach Artikel 5. Wir sind zwar nicht diesen, wie gesagt, den Regeln, die ich gesagt habe, unterlegen, aber ich möchte es nicht stehlen lassen, dass ich die AfD ausgehe. Ich halte das nicht für sonderlich klug. Ich habe zum Beispiel auch nicht für klug gehalten, dass man den AfD-Vizepräsidenten im Landtag nicht wählt. Das war aber vor dem 5. Februar, muss ich auch sagen. Das ist auch eine Zäsur. Weil ich habe geglaubt, dass diese Opferrolle, wir hatten ja von Opfertum vorhin gesprochen, dass dieses Opfernarrativ, was die AfD pflegt, dass das nicht bedient werden sollte. Man muss klug damit umgehen. Und es ist ein Dilemma. Man kommt aus der Sache nicht raus. Es ist ein Dilemma, in der sich die CDU gerade befindet. Es ist ein Dilemma, in dem sich die Gesellschaft gerade befindet. Wir sind nur umgeben von Dilemmata. Mhm. Und
also dreifach traumatisiert. Wir haben ein Dilemma. Auf der einen Seite die
Dreifach verkorkst.
Die Selbstviktimisierung. Also ich erkläre mich zum Opfer. Andererseits immer wieder skandalisieren, das ist ja einfach. Also poltern, laut sein, Skandale produzieren, alles hilft. Selbst wenn ich mich unglaublich in eine Talkshow setze, alles, wir werden zitiert, also tatsächlich, diese schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten. Die klassische Klaviatur, die AfD macht eigentlich alles richtig. Wir reden jetzt auch drüber. Nochmal zurück zu den Ursachen. Die liegen ja, wenn man es mal vereinfacht sagt, in der Ungerechtigkeit der Gesellschaft, an unserem Gesellschaftsmodell, was wir immer wieder verändern müssen und für Gerechtigkeit und Gleichheit kämpfen, so klassische Werte, dass an dem Wohlstand für die möglichst viele beteiligt sind. Sind das nicht die Ursachen, die gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen Zustände?
Auf jeden Fall. Das alles spielt mit rein. Mhm. Also es ist ja völlig klar, dass in einer Zeitenwende leben. Mhm. Ja, wieder mal. Und Da war, hat man mal das Gefühl gehabt, das Ende der Geschichte war erreicht.
Hört also, das nicht mal auf, Mensch.
Nein, nein, das, geht, das Leben geht immer weiter. Das ist halt so. Und da kommt jetzt so viel zusammen. Dinge, die wir überhaupt nicht absehen können. Ich meine, auf der einen Seite droht das nächste Apokalypse sozusagen die Klimakatastrophe. Ja oder nein? Also man kann sich als Privatmensch dazu fast gar nicht verhalten, jetzt wissend, weil man sich quasi... man kann sich informieren und man kann sich auch weitestgehend informieren, aber man muss am Ende des Tages, muss man bestimmten Leuten glauben. In dem Fall dann den Wissenschaftlern oder der Mehrheit der Wissenschaftler. Auch das ist eine Art von Glaube, weil auch Wissenschaft hat sich schon geirrt. Auch ein Kollektiv von Wissenschaftlern hat sich schon geirrt. Ich ehrlich gesagt hoffe, ich denke, dass es stimmt, aber ich hoffe, dass es nicht ganz so stimmt, wie sie es sagen, weil man sich ja irgendwie dann auch noch deine Kinder anguckt und die wollen dann auch Kinder kriegen und dass man sich überlegt, die sollen auch noch in einer lebenswerten Welt leben. Das ist das eine. Das andere ist die Digitalisierung, das ist die Globalisierung. Das sind all diese Begriffe, die so abstrakt sind, aber die natürlich ganz extreme Auswirkungen haben für jeden Einzelnen von uns. Und all das findet auf diese Blaupause von dem statt, von dieser Verkorksung. Ja? Also deswegen spielt das alles zusammen. Also und deswegen ist doch auch klar, diese Unsicherheit da. Und dann kommen solche Disruptoren mit einfachen Lösungen immer gut an. Das ist sozusagen menschheitsgeschichtlicher empirisch belegt. Hm. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so und natürlich nicht nur in Thüringen so, sondern ist eben auch in den USA so oder es ist eben auch in Ungarn oder Italien oder in Österreich oder wo auch immer so. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt ja keine Erfahrung mit so langen demokratischen Zuständen.
Aha.
Naja, wir haben in Amerika ist die Demokratie jetzt gut 200 Jahre alt. Im Vereinigten Königreich, dem Stolzen, der jetzt sozusagen, die jetzt aus der EU ausgetreten sind mit großen Fanfaren oder noch am Austreten begriffen sind, die haben sozusagen noch ältere parlamentarische Traditionen. Aber wenn man sich das anguckt, ist ja alles sehr, sehr jung. Und wir haben vor allen Dingen mit langen Friedensphasen keine Erfahrung. Also in Europa zum Beispiel gar nicht. Also was ist denn, normalerweise ist es doch immer so gewesen, alle 30, 40 Jahre oder noch weniger, hat dann irgendjemand, nachdem die Generation tot war, die sind ja früher gestorben damals, die das alles noch erlebt haben, ja, haben sich alle dann wieder gedacht, ach, jetzt müssen wir mal wieder losziehen und unsere Mütchen kühlen. Also und diese ganzen Konflikte wurden ja früher immer mit, wenn es einen Konflikt gab, wurde die kriegerisch ausgetreten, entweder zwischen zwei Staaten oder bürgerkriegsartig. Und das ist ja alles jetzt nicht da. Dieses Ventil gibt es nicht, Gott sei Dank. Gibt es nicht. Mhm. Ja, wir haben das alles wunderbar geregelt mit multilateralen Verträgen und Schengen und allem Pipapo. Aber es gibt sozusagen, der Krieg gerät in Vergessenheit. Das, was Krieg ausmacht, ich kann das auch nur simulieren in meinem Kopf. Ja, was das wirklich heißt. Nicht nur, dass der Holocaust vergessen wird, auch der Krieg wird vergessen und die ganzen Toten und die Zerstörung und diese Geschichte, dass jetzt also dieses wäre den Anfängen und nie wieder, diese ganzen Dinge, die dann auf diesen Demonstrationen gesagt werden, die hatten vor 30, 40 Jahren noch eine Bedeutung. Jetzt ist das alles so wie eine Parole. Ja, und die sind total wahr. Ich halte das für absolut, das sind wahre Worte. Nie wieder wäre den Anfängen. Das sind für mich, aber es ist so ein bisschen, man murmelt das so mit wie in der Kirche, das Vaterunser. Ja? Und ich glaube,
schon mal Vaterunser in der Kirche mitgemurmelt?
Ich, ja, ich bin Protestant.
Ah.
Ja, aber ich sag nicht das Glaubensbekenntnis, weil das ist mir dann zu hart.
Also wir sind voll die Neulinge. Wir haben das Wirtschaftssystem, Kapitalismus ist auch noch relativ jung, ein paar hundert Jahre eigentlich in der Menschheitsgeschichte, ja, ein Klacks.
Wimpernschlag,
die Demokratie auch in dieser Form, wie du es beschrieben hast, und eine Phase des Friedens auch. Das ist also, im Grunde sind wir in einem totalen Experimentierfeld, was das auch macht mit den Menschen an Erfahrungen, was weiter.
Ich habe noch gar nicht Überbevölkerung gesagt. All diese ganzen Sachen, die Migrationsströme, die auf uns die ja einen Teil dieser ganzen Debatten ausmachen, die Angst davor, dass der lange Marsch aus Afrika dann irgendwann doch beginnt. Ja, ich meine, dass Björn Höcke sich hinstellt, ich war vor 2-3 Jahren, ich bin jetzt ein bisschen Höcke fixiert, okay, gib's zu, aber dich vor 2-3 Jahren hinstellt und sagt, wir brauchen ein Multimilliardenprogramm für Afrika, ein Marshallplan für Afrika.
Damit die nicht kommen.
Damit die nicht kommen. Was im Endeffekt dasselbe Narrativ ist, was teilweise auch die Bundesregierung sagt. Nur in schöneren Worten.
Sie müssen die Fluchtursachen bekämpfen.
Richtig, das ist dasselbe. Ne? Ja, also da hat er keinen Beifall bekommen auf seiner Demo, da waren die alle ganz verrückt. Also das ist ja ganz irritiert, ne, dass er das sagt. Oder,
verrückt und irritiert.
Sie fanden das komisch, ja. Und er hat es auch nicht mehr so oft dann gesagt, aber es ist sozusagen Teil seines Plans, weil sein Plan ist natürlich, Deutschland reinzuhalten. Und wenn das halt ein bisschen was kostet, und er sagt ja, ich habe auch gar nichts gegen die Afrikaner, auch wenn die sich vermehren, wie was auch immer, ja, sondern Die sollen aber schon da bleiben, wo sie sind. Ja, so. Und das ist tatsächlich etwas, was zum Klingen bringt, wenn man ganz tief in sich reinhört. Wenn man ganz tief in sich reinhört. Mhm. Und sagt, ich finde das so toll, wenn ich beim Syrer essen gehe, und ich finde das ja so super mit meinem Nachbarn aus vom Balkan und so weiter und so fort. Aber wenn man ganz tief in sich reinhört, dann sagt man sich, na ja, also dass jetzt sozusagen irgendwie ein Drittel von Erfurt dann von Afrikanern bewohnt wird, ist das jetzt, also das wird jetzt sicher dann die Gesellschaft überfordern, dann delegiert man das dann so auf andere. Und dann sagt man, ich selber, ich hätte da hier kein Problem mit, aber so, das heißt also, in einem selber drinne steckt das doch alles. Das alles steckt drinne. Dieser autoritäre Denken, der Nationalismus, der Rassismus steckt doch in jedem drinne. Mhm. Ich will jetzt überhaupt nicht mich selbst kasteien. Der Sexismus, das alles steckt allen in einem drinne. Und man muss auch gucken, wenn man andere verstehen will, muss man erstmal versuchen, sich selber zu verstehen. Und wenn die Westdeutschen die Ostdeutschen verstehen wollen, dann müssen sie erstmal sich selber versuchen zu verstehen, wie sie vielleicht sozusagen als Vertriebene sich gefühlt haben, zum Beispiel. Um dann zu überlegen, und der Ostdeutsche sollte sich selber verstehen, als Flüchtling, der er vielleicht war, oder als jemand, der zweite Klasse sich fühlt, und dann sich überlegen, wie sich der Mensch fühlt, der jetzt zu uns kommt. Das machen sie aber gerade nicht, sondern das wird das extreme Teil gemacht, weil man selber diese Fluchterfahrung hat, diese Benachteiligungserfahrung hat, ist man besonders feindlich angestellt gegenüber irgendwelchen Migranten. Ich komme jetzt irgendwie von eins auf andere. Das ist zum Beispiel das Lustige, dass hier eingereisten Russen, russische Juden, Deutschlandrussen, also Russlanddeutschen, wie auch immer sie nennen mögen, die jetzt sozusagen, das sind die am härtesten urteilen.
Da gibt es auch Ortsgruppen AfD, ne? Also das
sind die am härtesten urteilen, weil die sagen, wir sind jetzt hier. Wir mussten uns integrieren, wir haben hart gearbeitet. Ja? Uns wurde es auch nicht leicht gemacht. Wir haben keine Hartz-IV-Sätze geschenkt bekommen. So. Und vor allen Dingen, wir gehören zum Kulturkreis. Mhm. Ja? Und ihr nicht. Und das ist, ich finde das immer faszinierend, aber so funktionieren wir Menschen halt.
Ja. Leider. Diese Tendenz der Abgrenzung, man könnte sagen, Distinktion ist ja noch das Mildeste, aber sagen, ich will zu einer Gemeinschaft gehören, das ganze Staatswesen basiert ja im Grunde darauf, ich gebe ja die Gewalt ab, und der Staat ist ja was Gewalttätiges, weil er dadurch, dass ich den Pass habe, im Grunde, ich sage hier, es ist für die Staatsbürger, und Militär schützt die Grenzen. Muss man sich das auch mal bewusst machen, dass man eigentlich Teil von einem gewalttätigen Staatswesen ist, was nach innen natürlich befriedet ist und die Werte hochhält und zivilisatorisch ist, aber im Grunde Grundmodell von Staatswesen auf Abgrenzung aus ist?
Nein, man kann, wenn man ganz hart ist, sagen, wir sind alle Salondemokraten. Wir sind alle dann Demokraten, wenn es uns gut geht. Mhm. Weil die Festung Europa existiert, weil ich will jetzt nicht zu, bin heute ein bisschen pathetisch, also, und vielleicht auch zu zuspitzend, aber dieses, wir leben auf Kosten anderer, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir jetzt schuld sind oder irgendwas, und da gibt es eine lange Geschichte, hat mit Kolonialismus zu tun und anderen Dingen, aber dass die Welt so aufgeteilt ist, wie sie ist, und dass wir natürlich in einem Teil der Welt leben, da sich auch alles relativiert, übrigens, was Deutsche heute zu bejammern haben, wenn man das jetzt mal wirklich global betrachtet, also dass wir in einem Teil der Welt leben, dem es einfach am besten geht.
Aber was ist darin pathetisch? Das ist doch ganz klar. Wir sind die Gewinner von Kolonialismus, von bestimmten von Kriegen und von der
Aufteilung. Und wir versuchen das zu verteidigen. Aha. Und nebenbei aber noch die Demokratie zu verbreiten in der Welt. Wir gehen nach draußen als die großen Botschafter von Frieden, Freiheit und Sozialismus, hätte ich fast gesagt, und Demokratie, und versuchen das aber dann schön für uns zu behalten. Na, im Endeffekt, also unsere Interessen zu verteidigen. Und ist auch völlig normal, ehrlich gesagt. Also auch das ist eine ganz normale menschliche Regung, dass man das so macht. Dass man eigentlich ein Guter sein möchte, aber man möchte aber auch gut leben. Also gut sein und gut leben, beides zusammen. Und das ist ein Widerspruch manchmal, weil man dann teilen müsste. Und ganz einfach, und dann kann man ja auch logisch begründen, sich selber, und damit dem Teilen funktioniert ja nicht. Man kann ja nicht einfach 100 Milliarden nach Afrika schicken und dann wird es besser. Wird ja nicht, weil dann gibt's dort Bürgerkrieg und korrupte Regimes und was auch immer. Wird ja alles nur viel schlimmer dadurch. Hilfe zur Selbsthilfe und alles Mögliche. Also es gibt ja diese ganzen Reflexionen, gibt's ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier beide Kasten, wir beide jetzt die Welt neu erfinden, dann kannst du Weise. Wir reden ja auch nur irgendwie vor uns hin und haben keine Ahnung wirklich, weil es alles so komplex ist. Und aber was man wirklich sagen kann, ist, dass es eine gewisse Heuchelei in dieser Position drinne steckt, wenn man sagt, oh Gott, die AfD, weil die AfD eben in Teilen, deswegen nochmal, wir müssen tief in uns hineingucken, in Teilen etwas propagiert. Also, oder sagen wir mal, Herr Kurz um es kurz zu machen, Herr Kurz hat damals die Balkanroute geschlossen.
Sebastian, also der
naja, oder hat sie nicht geschlossen, aber ich weiß ja schon, wie ich es meine. Ne? Er hat also quasi, er war Teil jetzt dieser Armada, auch Orban gehört hatten andere, die gesagt haben, Schluss jetzt, so bei uns nicht mehr. Ne? So, und die hatten auch übrigens einen Druck auf ihre Länder. Wenn man das umrechnet auf Deutschland, dann hätten wir 5 Millionen hier gehabt, so ungefähr. Ja, also jedenfalls, die sind halt meistens durchgereist, aber trotzdem, also es war einfach da, man hat einfach gesehen, was da für ein Druck auf die Grenzen existiert, die wir ja nicht haben. Wir haben diese Außengrenzen ja nicht in die Richtung. So, und dann haben die einfach zugemacht. Und wir sind die Profiteure. Wir sind auch die Profiteure von dem sogenannten schmutzigen Deal von Frau Merkel mit Herrn Erdogan. Ja, also, und das auf Lesbos irgendwelche 10 Leute, 10.000. Man liest das dann noch so nebenbei mit, ja, in der Zeitung. Mhm. Und dann sagt man sich, wann war ich letztes Mal eigentlich in Griechenland im Urlaub? Muss man wieder mal den Flug checken? Ja, also das ist. Wir haben uns mal auf Greta getroffen, gell? War das nicht so?
Ja.
Genau.
Ja.
Auf dem Flughafen. Ja, ja, muss ich gerade dran denken. Ja, man kommt aus der Sache nicht jetzt raus. Man kann nicht den ganzen Tag durch die Gegend laufen, kann sagen, oh Gott, was bin ich für ein schrecklicher Mensch? Ich esse hier irgendwelche Avocados und kaufe Südfrüchte im Supermarkt und fahre im Urlaub und während anderen Leuten auf der Welt schlecht geht. Mhm. Das ist, da kommt man zu keinem glücklichen Ergebnis für sich selber. Und die anderen, ehrlich gesagt, wenn die so andersrum wären, würden es auch nicht so machen. Also das so sind wir nicht gestrickt. Aber man muss sich das zumindest bewusst sein, dass es so ist. Man darf sich nichts vormachen, finde ich.
Was du jetzt beschreibst und wie du dich jetzt gibst, ist ja das Gegenteil von moralischer Überlegenheit. Das ist ja mir zumindest sympathisch, weil ich sage, da ist jemand, der, weil er so verkorkst ist, zweifelt. Es ist mir sehr nah. Ich denke, aber ich erlebe auch, gerade in diesen Debatten, wenn es darum geht, bekenne dich, immer diesen Gestus der moralischen Überlegenheit. Ich habe es ja gecheckt. Also ich weiß ja, dass ich hab begriffen, dass wir eine Umweltkatastrophe haben, dass wir unser Leben ändern. Schämt euch. Ich hab gecheckt, dass ich ein
alter, weiser Mann ist, der auf Kosten der nächsten Generation lebt. Ja, so bist du,
Carsten. So bin ich.
So bist du.
Das habe ich ja nur auch gecheckt, aber es gibt, ich kann ja trotzdem aus dieser Position moralische Überlegenheit haben. Also gerade bei Jüngeren erlebe ich das, die klar aktionistisch unterwegs sind und sagen, scheiße, müssen wir was ändern.
Aber da sind sie ja da.
Ach so.
Also ich finde, also wenn jemand, dann sie. Mhm. Die dürfen das. Also ich meine, wir haben uns das in unserem Alter angemaßt und diese jungen Menschen sollten sich das auch anmaßen. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, so wie es eine Disruption von rechts gibt, sollte es auch eine Disruption geben von einer Generation, die ja, man kann das ja ohne Probleme sagen, die Leute gehen zur Demo und dann gehen sie zu Burger King. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass da eine ganz große ideologisch gefestigte Organisation dahinter steckt, sondern das ist sozusagen, es hat aber eine Wirkung gehabt. Also Friday for Future, man kann schon vielleicht sogar fast in der Vergangenheit davon reden, mittlerweile ein bisschen, hat so wie Attac damals bei Globalisierung eine Wirkung gehabt und hat die Debatte, die ja eh schon existierte, in der Prioritätenliste nach oben geschoben. Und hat damit sozusagen, ob das jetzt irgendwie wirklich einen Effekt hat, das muss man wirklich erst dann auch einen 10-Jahres-Abstand sehen. Und vor allen Dingen, wir sind ja nicht allein auf der Welt, wie wir immer richtig ist. Und wenn Deutschland irgendwas verändert oder auch als größtes Land in Europa, muss man einfach betrachten, Europa ist nicht mehr der Dominator auf der Welt. Und es werden die Umweltkatastrophe findet jetzt in China und in Indien statt, dann am Ende des Tages. Aber ich glaube, dass diese Art von intellektuelle Anmaßung, ihr habt's verkackt, jetzt macht mal bitte alles anders, Rezo-mäßig, YouTuber-Influencer-mäßig, ja, wir stellen uns einfach hin und sagen, hey, ihr müsst jetzt das anders machen, geht doch ganz einfach, wenn ich mal an der Macht wäre.
Nehmen wir mal die YouTuber weg und Rezo und Fridays for Future und nehmen wir mal die Kosmopoliten, denen es auch gut geht, die gebildet immer. Sind und die aber ja auch Medien, das ist zumindest die Erzählung, wie ich verstehe, Medien auch Politik dominieren, weil sie ja in einem gewissen Wohlstand leben und natürlich offen sind,
geprägt
von Heuchelei, diese moralische Überlegenheit führt die nicht auch dazu, dass eben andere Menschen sagen, von denen muss ich mir das doch nicht erzählen lassen. Ich habe das durchschaut. Also das ist auch so eine drei- oder vierfach verkorksten, zumindest eine Fähigkeit, sagen, ich durchschaue eure Heuchelei und jetzt wähle ich aber mal AfD, ihr geht gar nicht wählen. Ich glaube euch einfach nicht, weil ihr glaubt, ihr seid was Besseres, ihr seid klug, ihr habt es gecheckt und wollt mir erzählen, wie ich zu leben habe.
Naja, ich hab irgendwie mich anfreunden müssen, auch als alter DDR-Mensch, mit dem Wort Elite, weil der für mich immer nur negativ besetzt war. Und man muss damit, jede Gesellschaft hat irgendwie eine Art von Elite. Und das Elite, wenn man das mal jetzt mal neutral betrachtet, das Wort Elite, ohne die geht's nicht. Das heißt, es ist ja immer diese Erzählung, ob es nun von der KPD war oder von irgendwelchen disruptiven Parteien, die sozusagen revolutionär gesinnt waren, dass die Eliten Das hat sich immer gegen die Anti-Elitär. Es ist immer, die Revolution findet immer gegen die Eliten statt. Und jetzt, wenn man so will, wenn die AfD eine revolutionäre Partei ist, gegen die Eliten oder wenn man.
Gegen die Zustände wäre doch besser, oder?
Nee. Das ist immer, die werden repräsentiert durch die Eliten.
Ach so. So.
Und natürlich haben diese Eliten immer gewisse Eigenschaften. Ist doch logisch. Also die sind meistens dann die Wohlständigeren, die Gebildeteren, ja. Das sind vielleicht manchmal tatsächlich sogar die Klügeren, ja, muss man jetzt mal, nehme ich auch sofort wieder zurück, aber mal so ganz als Gedanke, ja, oft auch die Klügeren möglicherweise. Und die haben dann, da gibt es dann so gewisse Eigendynamiken, die in diesen Eliten stattfinden. Und wenn die nicht ständig mal sich selber hinterfragen, was sie nicht tun, weil Menschen sich nicht ständig hinterfragen, müssen sie hinterfragt werden. Und das findet jetzt gerade statt. Diese Eliten werden hinterfragt, im Journalismus auch. Also nicht nur durch irgendwelche Parteien, sondern oder durch irgendwelche gesellschaftlichen Bewegungen, sondern auch durch diese Krise, in der wir uns befinden oder dieser Transformationsprozess. Das heißt also, dass sich das Geschäftsmodell völlig verändert, um es mal freundlich zu formulieren. Und diese Art von Hinterfragung von Eliten ist erstmal immer notwendig, weil die sich immer verselbstständigen, egal in welchem System, auch in der Demokratie. Ich meine, das haben wir schon bei Platon lesen können, deswegen die Demokratie ist ja sehr alt, einerseits, ja, aber die Kritik an der Demokratie von Platon ist genauso stimmig wie die Kritik von Karl Marx an der Kapitalismus. Das Problem ist nur, dass beide, sowohl Platon als auch Marx, keine Lösung hatten, weil die Lösung, die sie dann uns gegeben haben, waren beides Diktaturen, sowohl bei Platon in der Politeia als auch bei Marx im Kapital. Es war im Endeffekt, was folgt, ist dann auch nichts Besseres. Im besten, schlimmsten Fall dann noch Schlimmeres.
Ja, im Moment haben wir diese Konstrukt von Kapitalismus, Rechtsstaat und Demokratie. Wir haben ja gesagt, das ist jung. Ist das aber trotzdem die längste Phase, wie du beschreibst, ist das was Zukunftsträchtiges oder kannst du dir, wenn du jetzt mal abstrahierst, eine Transformation an der Gesellschaft vorstellen, die anders funktioniert?
Ja, also ich kann mir alles vorstellen und das ist alles nicht sehr doll, muss ich sagen, was ich mir vorstellen kann, weil ich will überhaupt nicht sagen, dass wir im besten aller Welten leben. Wir leben in einer Blase, die nach außen beschützt wird mit Interessenpolitik, in der wir versuchen, nach Prinzipien zu leben, nach einer gewissen Ordnung zu geben, einen Rechtsstaat zu sein. Das ist gut, das ist alles, also das Letztere, was man denn in der Blase tun, das ist, finde ich, die Prinzipien sind gut. Also wenn man das Grundgesetz liest, wenn man die amerikanische Verfassung liest, dann gibt's wenig, was man wirklich jetzt noch kritisieren könnte. Dann fehlt, da kann man sagen, ja, der Sozialstaat fehlt noch ein bisschen und der Recht auf Wohnung und auf Arbeit, was wir in der DDR-Verfassung hatten, könnte man noch mit reinnehmen. Frage, wie man das dann durchsetzt, aber okay. Aber im Grunde genommen ist das gut und die Umsetzung, die ist natürlich fehlerhaft, maximal fehlerhaft und sie muss immer sich versuchen zu verbessern. Und sie hat immer die Gefahr, sieht man halt jetzt. Das, ehrlich gesagt, habe ich auch so nicht gedacht. Ich dachte, es wäre gefestigter. Es war eine Illusion. Es ist einfach eine Illusion, weil man irgendwann träge wird, wenn es gut lange genug gut läuft, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Ist es überhaupt nicht. Sondern das kann jeden Moment implodieren. Meistens implodiert es langsam. Und ob der Spruch jetzt stimmt und wer ihn immer zuerst gesagt hat, ist ja egal, aber dass die Demokratie sich durch Wahlen abschafft, während die Diktaturen durch und Monarchien durch Revolution abgeschafft werden, das ist ja auch richtig. Das heißt, man braucht gar nicht auf die Revolution zu warten, man muss ja nur auf die nächste Wahl warten.
Ah, Hitler ist gewählt worden. Wir haben noch eine Minute Zeit. Bist du Whisky-Trinker? Ich dachte, wobei. Essen Wein hatte ich. Wir haben ja mal zusammen gekocht, da haben wir Wein getrunken.
Und Whisky ist neu, ja. Aber auch ich ganz dezent.
Ja, ist ja richtig. Hat das Auswirkungen, diese Disruption in der Gesellschaft, auch mit dir und das, was hat das Auswirkungen auf deine Arbeit? Schreibst du anders? Oder sagst du, ich habe meinen Stil und mein Ding ist.
Ich sag mal so, ich quäl mich viel mehr beim Schreiben. Als ich angefangen habe im Journalismus, war ich Ende 20, das ist ja gefühlt Anfang 20, ich war scheiß jung und vergleichsweise zu heute jedenfalls und total arrogant, ja, und gedacht, nur weil ich ein bisschen schreiben kann und drei gerade Gedanken hinkriege, kann ich den Leuten erzählen, Bernhard Vogel oder wem auch immer, der da gerade rumgehüpft ist, wie sie zu regieren haben. War dann hatte noch einen Chefredakteur, der das im Quadrat personifiziert hat, diese Ansicht von der Welt. Den kennst du auch ganz gut, aber ich will, ja.
Ach so, das war der, ja.
Ja, da hat man sich ja noch ein bisschen gegenseitig dich bestätigt wahrscheinlich in deiner Art. Und ich meine, man ist, was man ist. Und viele Leute halten mich wahrscheinlich immer noch für arrogant. Wahrscheinlich bin ich es auch. Aber ich verquäl mich viel mehr als früher damit. Ne? Also ich denke manchmal, was ich habe mich auch schon so oft geirrt. Ne? Man hat dann auch gedacht, das und das passiert mit der AfD und das passiert bei der Linkspartei und das passiert mit Bodo Ramelow. Was weiß ich denn schon, muss ich manchmal oft sagen. Was weiß ich denn schon? Und mittlerweile, in diesen Tagen wie jetzt, kann man manchmal was schreiben, am nächsten Morgen ist es falsch.
Martin Debes, wir, die Verkorksten, haben eine Stunde geplaudert. Das war mir zumindest angenehm. Ich hoffe, die uns gehört haben, auch. Wer nachlesen will, was Martin Debes schreibt, kann das tun in der Thüringer Allgemein. Dort ist er Chefreporter, Thüringen-Reporter, auch in anderen Gazetten manchmal zu lesen. Martin, ich danke dir und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag.
Ich danke dir. Tschüss.